Aber was man eben hier nicht weiß, ist, dass chinesische Namen nach dem blutigen Putsch von Suharto, dem Diktator, ja, dass chinesische Namen verboten waren, dass die chinesische Kultur verboten war, chinesische Bücher, Veröffentlichungen, Vereine, Parteien, alles verboten war und verfolgt wurde. Und auch meine Familie ihre Namen komplett eingebüßt hat. Die Tatsache, dass ich also wieder einen chinesischen Namen bekommen habe, heißt halt auch, dass das wieder möglich ist und dass, dass man diese chinesische Identität nicht vollkommen hat auslöschen können. Auf einer anderen, in der, oder aus einer anderen Hinsicht kann man aber auch sagen, naja, wo hört eigentlich Taos Geschichte auf und wo fängt Miriams an? Also die beiden haben 10 Jahre miteinander verbracht. Kann man ab einem gewissen Punkt vielleicht diese beiden Leben gar nicht mehr, zumindest in dieser Lebensphase, gar nicht mehr voneinander trennen? Ist nicht vielleicht doch das Allermeiste, was in Miriams Leben in dieser Zeit passiert, auch Teil von Taos Leben geworden? Und wie kann Tao dann sein Leben schildern, ohne dabei auch mit über Miriam sprechen zu müssen?
Vielseitig. Der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Vielseitig. Ich bin Michelle Schleimer und heute spreche ich mit dem Autor Yannick Hanbjörn-Federer über seinen Roman Tao. Mit Yannick spreche ich über seine Zeit in Oxford, die Anfänge seines Schreibens, die Auseinandersetzung mit chinesisch-indonesischer Geschichte und die politische Bedeutung seines Namens. Diese Folge ist für mich vielleicht eine der persönlichsten bisher, denn Yannick und ich haben viele biografische Gemeinsamkeiten. Yannick Hanbjörn-Federer ist 1986 in Breisach am Rhein geboren. Er studierte Germanistik und Romanistik in Bonn, Florenz und Oxford. Sein Debüt und Alles wie aus Pappmaché erschien 2019 bei Surkamp Nova. Mit Tao veröffentlichte er 2022 seinen zweiten Roman bei Surkamp. Neben dem Schreiben von Romanen ist Yannick Lehrbeauftragter an der Universität Bonn, arbeitet für den Hörfunk und schreibt Theaterstücke. Ich stelle euch Yannicks Roman Tao nun einmal kurz vor. Der Protagonist des Romans ist Tobi. Eigentlich heißt er Tao, aber so nennt ihn nur seine Freundin Miriam und einst sein Vater. Taos Vater starb in einem Hotel in Hongkong und die Beziehung mit Miriam geht in die Brüche. Tao begibt sich auf die Suche nach den Anfängen der Beziehung mit Miriam und den letzten Tagen des Vaters in Hongkong. Der Roman springt zwischen den Jugenderinnerungen Taos und seinem Alltag als Dozent, der sich mittags in seinem Büro verschanzt, um an seinem Manuskript weiterzuschreiben. Hier entsteht auch die Geschichte von Alex, Taos alter Ego. Oft präsent ist in Taos Alltag die übergriffige Frage, woher kommst du? Auf die es keine einfache Antwort gibt, denn Taos Vater ist zwar in Indonesien aufgewachsen, als Kind jedoch aus China nach Indonesien verkauft worden. Spannend sind auch die Textstellen im Roman, die auf die Geschichte der chinesischen Minderheit in Indonesien verweisen, den politischen Repressionen und Gewaltausschreitungen. Ich freue mich sehr darüber, Yannick heute hier als Gast zu haben. Hallo Yannick, sehr schön, dass du heute hier bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Genau, ich würde auch gerne einfach anfangen mit Biografie. Also ich habe mir dich als Person für das Gespräch ausgesucht, einfach weil ich glaube, es wird wahrscheinlich auch von meiner Seite aus eins der persönlichsten Interviews, die ich bisher geführt habe, einfach weil wir sehr viele Überschneidungen haben. Aber anfangen würde ich gern damit, ich hätte dich gerade gefragt, ob du irgendwie eine Münze da liegen hast, ob du die Münze mal in die Hand nehmen kannst und mir sagen kannst, welche Jahreszahl da drauf steht.
Oha, Sekunde. Das ist 2000, Moment, das ist eine 1 oder 4, 2001.
Das liegt jetzt schon sehr lange zurück, aber kannst du mir vielleicht etwas aus 2001 erzählen, was irgendwie mit deinem Schreiben zu tun hat? Wie alt warst du 2001?
2001 war ich 15. Ja. Es gibt in meinem ersten Roman eine Szene, wie der Protagonist den 11. September 2001 erlebt. Und dass das nicht genau so passiert, aber ich sag mal nah an Naja, es war schon sehr ähnlich irgendwie. Also ich saß bei einem Freund im Keller und weil der dort sein Zimmer hatte, so ein Jugendzimmer im Keller halt. Und plötzlich stand seine Mutter in der Tür und sagte, irgendwas ist in Amerika passiert. Und wir so, ja und, hä, was? Und waren auch nicht ganz nüchtern, glaube ich, und sind dann die Treppe hochgewankt und haben dann im Fernsehen gesehen, wie die Türme zusammengefallen sind. Genau. Und haben das eigentlich überhaupt nicht begriffen. Und haben auch nicht begriffen, was das bedeutet für die Jahre danach und für die ja, vielen, vielen Menschen, die dann betroffen gewesen sind von den, also einerseits von dem Terroranschlag konkret natürlich, aber auch von den Kriegen, die dann hinterher ja, passiert sind oder geführt wurden.
Und welche Rolle hat Schreiben da für dich gespielt? Also sprichst du jetzt darüber, weil du rückblickend darüber geschrieben hast, oder wie hast du schon in dieser Zeit geschrieben, als du 15 warst?
Ich habe damals schon geschrieben, halt so sehr tastendes, pubertäres Zeug und auch
Das du nie teilen würdest.
natürlich niemals sein. Und das war auch an so sehr trashiger Literatur angelehnt, weil ich damals so irgendwie alles gelesen habe, was ich zwischen die Finger bekommen habe und wir zu Hause jetzt auch keine Bücherregale hatten, die durchkuratiert waren mit kanonischen Texten, sondern da war von Marvel Comics über blutrünstigen Stephen King Sachen bis auch irgendwelche billigen Nachdrucke von irgendwelchen Schiller-Gesamtausgaben, da irgendwie alles zusammen und chaotisch und genau.
Ja, dann hat dich das wahrscheinlich auch einfach über einen längeren Zeitraum schon begleitet. Ich finde auch 9-11, ich finde es auch sehr interessant, also ich bin 2002 geboren, das heißt, ich kann da gar nicht anknüpfen an. Also ich glaube, sehr viele Menschen haben das, dass sie wissen, was sie gemacht haben, als sie davon erfahren haben und irgendwie darüber noch nachdenken, aber irgendwie ist es bei mir nur, dass mir das eben erzählt wird.
Ich hab tatsächlich in diesem Kapitel, in meinem ersten Roman, habe ich tatsächlich auch versucht, dieses Gefühl nachzuzeichnen, dass man eben da als sehr junger Mensch vorm Fernseher sitzt und etwas passiert, was eigentlich die gesamten Jahrzehnte hinterher eben überformen wird. Und man versteht das einfach nicht. Man sitzt einfach blöd davor und schaut sich diese Nachrichtenbilder an und versteht überhaupt nicht, was los ist. Und bewegt sich dann auch zwischen lauter Menschen, die überhaupt nicht begreifen, was da los ist. Beziehungsweise alle begreifen, dass da irgendwas los ist, was man nicht begreift, aber über diesen Punkt hinaus kommt man irgendwie nicht.
Ich finde das auch in der, ich habe letztens in so ein Buch für Gegenwartsliteratur geblättert, also so ein literaturwissenschaftlicher Band, wo dann auch quasi überlegt wird, wie kann man das einteilen, wo fängt Gegenwartsliteratur überhaupt an, und das eben auch 2001 als Zäsur für die Gegenwartsliteratur, dass man irgendwie gucken kann, was ist davor passiert, was danach passiert. Das fand ich auch spannend, dass das eben so ein Meilenstein ist. Genau. Ich würde gerne weitermachen mit Biografie. Und zwar einfach, weil wir sehr viele Ähnlichkeiten haben, was ich sehr witzig finde. Und zwar haben wir beide ein deutsches Elternteil und ein chinesisch-indonesisches Elternteil. Du hast Germanistik und Romanistik studiert. Ich studiere derzeit Germanistik und Romanistik. Ich mache aber Deutsch und Französisch. Du hast wahrscheinlich Italienisch gemacht.
Genau.
Genau. Noch eine andere Sprache oder vor allem Italienisch dann?
Ich habe Portugiesisch als zweite Sprache gewählt
Ah,
gehabt,
spannend.
hatte dann
Ja.
einen brasilianischen Sprachlehrer, der super war und den ich auch sehr gut verstanden habe, weil Brasilianisch so ein bisschen langgezogener ist. Und dann habe ich portugiesische Kultur 1, glaube ich, belegt und hatte plötzlich eine portugiesische Dozentin, die auch toll war, aber die eben plötzlich Portugiesisch gesprochen hatte, was sehr viel verknappter eben ist und Silben werden verschluckt und dann war ich völlig verwirrt und musste umlernen und dann war Portugiesisch auch schon vorbei. Genau.
Ja, witzig. Du hast in Bonn studiert und in Florenz und Oxford. Ich war letztes Jahr in Cambridge und ich werde im nächsten Jahr in Frankreich sein auch. Du warst wahrscheinlich zuerst in Florenz und dann in Oxford oder andersrum.
Nee,
Genau.
genau so.
Ja. Und wie war das für dich, dass du zweimal ins Ausland gegangen bist und wieder zurückkommen musstest?
Ich war mehrfach im Ausland. Also ich war auch, ich habe meinen Zivildienst im oder keinen Zivildienst im Ausland gemacht, sondern einen sogenannten anderen Dienst im Ausland, so hieß das damals. Das war quasi der Ersatz-Ersatzdienst. Also der deutsche Staat war so gnädig, mich aus der Pflicht zu entlassen, sofern ich einen anderen Dienst mache. Und dafür hat der Staat eben Geld gespart, weil ich meine Finanzierung dann eben durch Spenden finanziert habe. Und ich habe in einer kleinen Bibliothek eines Kulturzentrums einer ehemals verfolgten protestantischen Minderheit in den Kottischen Alpen gearbeitet. Und genau, dann
Warte,
bin
wo
ich
genau?
eben,
Sorry.
die Kottischen Alpen, die sind quasi zwischen Italien und Frankreich,
Okay, ja.
also über Piemont, über Turin, genau. Und genau, dann bin ich zurück nach Bonn oder nach Deutschland oder nach Bonn, habe dort studiert und dann bin ich nach Florenz, weil ich in einem binationalen Studiengang drin war und das aber vorgesehen war, dass man dort seinen Abschluss macht. Und als ich damit fertig war, habe ich gemerkt, dass ich die Romanistik nicht mehr weiterverfolgen möchte, sondern dass ich komplett Germanistik als Studienfach im Master machen möchte. Und dann gab es eine Partnerschaft zwischen meiner Uni und Oxford. Und darüber kam dann eben mein Auslandsjahr in Oxford, was ja natürlich erstmal völlig fremd war, eine völlig aristokratische oder postaristokratische, nein, eigentlich immer noch aristokratische Gesellschaft mit allen Riten und Bräuchen. Ich habe, glaube ich, einen Brauch nicht mehr mitbekommen, weil der irgendwie kurze Zeit davor eingestellt worden ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und zwar gab es ein College in Oxford, bei dem die Studierenden des Colleges heiße, also quasi Münzen erhitzt haben und sie von der Brüstung des Colleges runtergeworfen haben. Und das war ursprünglich so gedacht, dass die armen Kinder von Oxford diese Münzen quasi dann aufsammeln sollten, aber dann merken sollten, huch, die sind ja heiß, sich daran die Finger verbrennen und das sollte ihnen sozusagen lehren, nicht zu gierig zu sein. Was halt absurd ist, wenn man sich überlegt, wer in diesem College studiert hat und wer davor stand und eben gehofft hat, eine Münze abgreifen zu können.
Ich habe in Cambridge gab es eine ähnliche Geschichte, dass in Caius College es eben auch einen Studenten gab, der irgendwie von einem Obdachlosen Geldschein angezündet hat. Also so solche Sachen irgendwie, ja.
Ja, auch Harry Potter verliert da so ein bisschen, ich sag mal, die fantastische Unschuld, die man hier in Deutschland irgendwie so empfindet, wenn man es liest, weil man eben dort den konkreten sozialen Zusammenhang versteht. Und eine Anekdote, die, oder ein Skandal, also es gibt dort so viele Skandale, die so in diesen in den Studierendenzeitungen kommuniziert, gewälzt,
Ja,
diskutiert werden und
ja.
außerdem auch so niemanden interessieren. Aber einer der Skandale, als ich dort war, war, es gibt ein sogenanntes Outreach-Programm in Oxford, wo eben Kinder aus Familien nach Oxford geholt werden sollen, also zum Besuch und um die heranzuführen an die Bewerbungsprozeduren, damit eben, also genau aus Familien, die ja keine AkademikerInnen oder zumindest keine Oxford und Cambridge oder Oxbridge AkademikerInnen in der Familie haben, keine Role Models entsprechend. So, und jetzt ist eben diese Outreach-Schulgruppe dort gerade in einem College unterwegs und das war vermutlich sogar Christchurch, also das einschlägig bekannte College
In dem
und
Harry
ein
Potter gefilmt worden ist.
unter anderem genau.
Ja.
Und als ein Studierender das mitbekommen hat, hat er offenbar laut gerufen: Guck mal, da sind die Muggels. Also quasi,
Ja.
dass die Oxford-Studierenden sich als die Zauberer, ja, irgendwie Erwählteren empfinden, Erwählterung, bescheuertes Wort, aber einfach die Besseren, die eben über Zauberkräfte verfügen und das gemeine Volk sind dann die Muggels.
Aber hattest du trotzdem das Gefühl, dass du, also ich war auch in einem College, das nicht so reich war, einfach weil das ein College war nur für Frauen, das erst seit 60 Jahren bestanden hat und die Cambridge Colleges häufen ja ihren Reichtum an, indem sie halt schon seit Jahrhunderten bestehen und irgendwie Männer da waren und ihr Geld immer zurückgeben und so weiter. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich in dem Jahr viel akademisch auch mitnehmen konnte und dass ich das gerade auch vermisse jetzt wieder in Leipzig so ein bisschen.
Teils, teils. Also ich hatte ein unglaublich tolles Nietzsche-Seminar, das war wirklich toll. Bei Richie Robertson war das. einem ganz tollen Professor, der die schmutzigste Brille der Welt hat. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der eine so schmutzige Brille hat, aber ein wirklich total toller Dozent und Lehrer. Ich habe auch, ich erinnere mich nicht mehr an alle Namen, aber jedenfalls, ich habe auch viele für die Seminare dort gehabt, bei denen ich dachte, hier sind alle unvorbereitet und sitzen hier ihre Zeit ab. Und teilweise sind dann irgendwie auch zwei Professoren vorne, die einfach nur unvorbereitet durch den Text blättern. Und naja, da habe ich schon auch gemerkt, zumindest jetzt da in dem konkreten Kontext wird da schon auch mit Wasser gekocht. Und Oxford ist auch einfach sehr, sehr gut darin, den eigenen Ruf, den eigenen Namen zu bewirtschaften. Und einige Universitäten, die ich so aus Deutschland kennengelernt habe, haben einen vielleicht sehr viel bescheideneren Ruf und einen etwas provinzielleren Namen, aber haben vergleichsweise sehr, sehr starke Seminare gehabt, bei denen ich mehr mitgenommen habe.
Wir können es ja bei dieser kritischen Einschätzung belassen.
Oxford ist toll, geht nicht, ja, also
Ja. Und zwar ein Thema, das ich spannend finde, im Hinblick auf den Roman noch so ein bisschen. Also in dem Roman passiert es, dass Tobi, der Protagonist, und auch alle anderen Varianten von Tobi mehrfach gefragt werden, woher sie kommen. Und es ist jetzt bei uns beiden ja so, dass diese Identität also sehr schief, sehr vielschichtig ist, dadurch, dass eben ein Elternteil Deutsch ist, ein Elternteil Chinesisch, Indonesisch. Und ich wollte fragen, in dem Roman gibt es verschiedene Umgänge damit. Also manchmal wird eben gesagt, nee, ich komme aus dieser Stadt, ich komme aus Reutlingen, meine Eltern kommen auch aus Reutlingen. Oder dann wird dann doch ausgeholt und irgendwie die Familiengeschichte erzählt. Und welchen Umgang hast du bei diesem Thema für dich gefunden?
Du meinst jetzt mich als Person?
Ja, aber du kannst auch, also wie du möchtest, also du kannst auch vom Roman ausgehend sprechen.
Ja, ich überlege gerade, wie ich antworte, weil, also, vielleicht fange ich mal so an. Was ich immer ganz lustig finde, ist, dass ich manchmal die Rückmeldung bekomme, dass diese Frage, woher kommst du, die den Protagonisten im Buch immer wieder begegnet, dass diese Frage irgendwie nerven würde. Im Roman, weil die so oft kommt. Und dann muss ich mal lachen, weil ich halt denke, ja, genau darum geht's. Also das nervt den Tao halt, oder Tobi, er heißt, sein deutscher Name ist Tobi, aber sein eigentlicher chinesischer Name ist Tao. Tao nervt das ganz genauso, dass ihn diese Frage eben andauernd verfolgt. Und ich bin dieser F mir ist die Frage auch immer wieder gestellt worden, beziehungsweise das war nur eine Variante von Rassismus, die mir begegnet ist, aber das war so die, ich sag mal, die unschuldigste, weil die oft mit Neugier, Wohlwollen sozusagen, also vordergründig zumindest, erstmal daherkommt. Und es ging auch schon so weit, dass ich beglückwünscht wurde, wie gut mein Deutsch ist. Was sehr lustig ist, weil einfach das meine Muttersprache ist, also das ist wirklich keine Leistung. Das habe ich mir nicht mühsam aneignen müssen oder nicht mühsamer als alle anderen Kleinkinder, die mit Deutsch aufwachsen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie ich damit umgehe. Ich bin immer noch, jedes Mal, wenn mir das passiert, einfach völlig verwirrt und denke, hä, in welchem Film sind wir gerade? Was ist hier los? Weil, ja, ich glaube, das ist etwas, was weiße Menschen nicht verstehen, dass Menschen, die nicht weiß sind, nicht in ihrem Körper drinstecken und die ganze Zeit denken, ich bin nicht weiß, sondern dass sie halt einfach in ihrem Körper drinstecken, wie alle anderen Menschen auch. Und wenn sie dann irgendwie damit konfrontiert werden, dass ihnen gerade die selbstverständliche Zugehörigkeit zu einem Ort entzogen wird, weil sie quasi erst erklären müssen, wie sie zu diesem Ort gekommen sind und warum sie jetzt hier wohnen und so weiter. Dass das genauso verwirrend ist, wie wenn ich einen Menschen frage, der seit 34 Generationen aus Niedersachsen kommt. Woher kommst du? Was machst du hier? Was haben deine Eltern gemacht, deine Großeltern? Warum sind deine Urgroßeltern hierher gezogen? Und deren Lebenslauf quasi abklappe, oder nicht Lebenslauf, deren Stammbaum.
Ich finde, man könnte auch meinen, dass sich das mittlerweile ein bisschen verschoben hat. Also ich habe das Gefühl, jetzt wurde die letzten Jahre schon so viel darüber gesprochen, dass es auch mal ankommen sollte.
Es kommt drauf an, also wo man sich bewegt unter Mir geht es auch manchmal so, dass ich glaube, die Dinge verändern sich und manchmal finde ich dann raus, ach nee, ich glaube, die Leute, mit denen ich mich umgebe, haben sich verändert. Also die Zusammensetzung. Und wenn man dann wieder sich aus einer bestimmten Bubble herausbewegt oder einfach in zufälligen Konstellationen sich bewegt, merkt man, ne, also dass das Diktum, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, dass das eben stimmt, dass es eben noch sehr viele Menschen gibt, die von den Diskursen, die wir glauben, schon lange durchzuhaben, nicht so wirklich viel mitbekommen haben.
Ja, das kann auch gut sein. Also ich bin da auch, glaube ich, sehr glücklich in Frankfurt am Main aufgewachsen. Natürlich gab es dann auch Erfahrungen, aber ich habe das Gefühl, Frankfurt ist so divers, dass diese Frage gar nicht kommt, sondern dass es im Gespräch einfach irgendwann auftaucht. Ah, meine Mutter hat indonesisches Essen gekocht und damit ist die Frage gegessen, zum Beispiel irgendwie. Mhm. Du hattest gerade den Namen angesprochen, Tao. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich ihn Tobi oder Tao nennen soll, den Protagonisten, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Tao in dem Buch auch eine gewisse Intimität hat. Mhm. Dass der Protagonist eben von der Ex-Freundin und von dem Vater manchmal so genannt wird, aber eben nicht sonst darüber hinaus. Du auf dem Cover von dem Buch steht Yannick Hanbia Federer. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr langer Name ist, um Unterschriften zu machen. Ja. Warum hast du dich dafür entschieden, den ganzen Namen abzudrucken? Du kannst auch gern historisch einmal kurz eintauchen.
Ja, ich bin die meiste Zeit meines Lebens als Yannick Federer durch die Welt gegangen und habe quasi unsichtbar gemacht, welche Geschichte meiner Familie und welche Geschichte ich auch in der Sicht habe.
Der Name steht schon im Pass wahrscheinlich. Das ist der Name, der vorher auch im Perso drin stand. Ja, du nix.
Also Hanbiau, also Yannick ja, genau. Federer ist mein offizieller amtlicher Name. Genau, ja. Das war auch lustig. Ich hatte mal da gab es mal ein Interview, das quasi fast gedruckt worden wäre. Ich konnte rechtzeitig intervenieren, indem es hieß, ich hätte meinen Namen geändert. Und ich habe meinen Namen nie geändert. Und ich habe einfach, wie andere auch, meinen zweiten Namen quasi nicht verwendet. Und habe aber irgendwann angefangen, dass also meinen gesamten Namen hinzuschreiben. Das hat sich auch unter anderem durch das literarische Schreiben so entwickelt, weil ich hatte das nicht geplant und nicht vor, aber je mehr ich literarisch geschrieben habe, desto mehr ist mir meine Familiengeschichte immer wieder untergekommen. Sie hat sich mir aufgedrängt. Ich habe andauernd gemerkt, dass, obwohl ich mir das nicht vornehme, es sich mir aufdrängt, Fragen zu klären. Und dass ich die literarisch klären möchte, dass ich dort Fragen stellen möchte. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich irgendwann, wie um nicht zu vergessen, dass es diesen Namen gibt, dass ich so heiße, dass ich auch dort herkomme, dass meine Familie auch dort herkommt, habe ich angefangen, diesen Namen in all seiner Buchstabenfülle eben hinzusetzen. Unter anderem, weil ich eben auch verstanden habe, dass das durchaus auch eine politische Relevanz hat, dieser Name. Und zwar nicht in seiner Bedeutung, sondern in seinem Vorhandensein. Also, was man hierzulande nicht weiß, und man weiß hier sehr wenig nicht über Indonesien, und es gibt auch einen Grund, warum man so wenig weiß oder wissen möchte, obwohl es Deutschland eigentlich durchaus betrifft. Aber was man eben hier nicht weiß, ist, dass chinesische Namen nach dem blutigen Putsch von Suharto, dem Diktator, einem guten Freund von Helmut Kohl, dass chinesische Namen verboten waren, dass die chinesische Kultur verboten war, chinesische Bücher, Veröffentlichungen, Vereine, Parteien, alles verboten war und verfolgt wurde. Und auch meine Familie ihre Namen komplett eingebüßt hat. Also der Kepaladesa, der das Dorfoberhaupt, kam rein und hat gesagt, du hinsetzen, ihr bekommt jetzt neue Namen. Und dann wurden irgendwelche quatschigen Fantasienamen aufgezwungen. Und die Tatsache, dass ich also wieder einen chinesischen Namen bekommen habe, heißt halt auch, dass das wieder möglich ist und dass dass man diese chinesische Identität nicht vollkommen hat auslöschen können.
Wie oft, also wie viel Austausch hast du mit Menschen aus der indonesischen Community? Also, weil ich muss sagen, du bist die einzige Person, die ich kenne, die ein ähnliches Elternverhältnis hat. Also ich habe sonst eine sehr, sehr enge Freundin in Leipzig, deren Mutter aus Bali kommt und deren Vater aus Deutschland kommt und wo das super schön ist. Wir sind beide in Frankfurt aufgewachsen und sind jetzt beide in Leipzig und es tut total gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch wahrscheinlich durch das Buch oder irgendwie durch Lesungen dann vielleicht auch noch irgendwie Verbindungen aufgetaucht sind und du irgendwie vielleicht mehr Austausch hattest als davor.
Ja. Also sozusagen jenseits der Familie, meinst du?
Ja, genau.
Es passiert mir immer mal wieder, dass ich Menschen treffe, die einen ähnlichen Hintergrund haben. Aber es ist schon so, dass ich vor allem seit wie soll ich sagen? Also in meiner Kindheit war das so relativ normal, dass wir irgendwie über Freundinnen und Freunde quasi in der indonesisch-chinesischen Community unterwegs waren. Und seitdem der indonesisch-chinesische Teil meiner Familie weiter weg wohnt und ich nicht mehr so oft dort sein kann, hat das natürlich abgenommen, leider. Und ich merke das auch immer wieder, dass mir das fehlt. Und dass auch diese schreibende Beschäftigung teilweise was damit zu tun hat, dass ich versuche, etwas wie so festzuhalten und zu bewahren, was ich von früher sehr gut kenne. Und was ich halt jetzt, vor allem durch Reisen nach Indonesien natürlich wieder zurückholen kann, aber was ich in meinem näheren Umfeld leider viel zu wenig habe. Das stimmt schon. Also ich habe natürlich andere Freundinnen und Freunde mit asiatisch-deutschem Hintergrund, aber eben nicht mit diesem sehr speziellen chinesisch-indonesischen Hintergrund.
Ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass es keine große Migrationsbewegung gab. Also dass es einfach weniger Menschen gibt vor Ort. Wahrscheinlich auch, habe ich das Gefühl. Also ich würde gern dann noch verstärkt auf den Roman zu sprechen kommen. Und gern mit, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also ich fand auch beim Lesen des Romans eben spannend. Also ich fand jetzt generell, ich lese gerade sehr viel, was man postmigrantische Literatur nennen könnte und entdecke da immer wieder Erfahrungen, die ich sonst noch nie in der Literatur gesehen habe. Und ich glaube, das war jetzt einfach ein sehr spezifisches Buch, weil da einfach sehr spezifische Dinge auftauchen. Also ich habe das Buch auch gestern in der Bib neben dieser besagten Freundin auch gelesen. Da war irgendwie so ein Satz mit Tobi ist mit 2 oder mit, als er klein war, irgendwie im Flugzeug nach Indonesien geflogen. Die Mutter hat es festgehalten und schreibt dann irgendwie, Tobi ist jetzt auch Sambal oder sowas. Und das sind ja irgendwie so Kleinigkeiten, wo ich auch das Gefühl hatte, das verstehen ja so wenig Leute auch irgendwie, diese kleine Anspielung. Aber genau, sie hat dann gelächelt und es war irgendwie schön, diesen Austausch zu haben. Mhm. Zu der Form von Tao. Man hat einerseits den Ich-Erzähler. Und dann gibt es aber auch verschiedene Arten, wie irgendwie ähnliche Geschichten wiedererzählt werden. Das heißt, der Ich-Erzähler hat einen Freund, der heißt Micha, der erfindet eine Figur, die heißt Tomi und später Jan. Es werden sehr viele Parallelen es gibt sehr viele Parallelen zwischen den Leben dieser beiden Figuren. Und dann gibt es auch noch Alex und das ist eine Figur, die Tobi selber erfindet und in seinem Manuskript eben verarbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass eine Frage, die auch aufkommt, so ein bisschen ist, so wessen Geschichte darf ich überhaupt erzählen? Liege ich da richtig, dass es irgendwie wahrscheinlich dich sehr beschäftigt hat, auch beim Schreiben des Romans? Also es gibt auch die Ex-Freundin von Tobi, die eben auch sagt, ich möchte nicht, dass du über mich schreibst, dass du über meine Familie schreibst. Und wie war das für dich? Weil du ja auch durch dieses Schreiben ja oft wahrscheinlich auch mit Leuten gesprochen hast oder irgendwie gucken musstest, über welche Erfahrungen schreibe ich.
Ja, ich hab versucht, ein Dilemma zu skizzieren eigentlich und zu überlegen, ob es da einen Ausweg gibt aus dieser dilemmatischen Konstellation. Und habe das auf zwei Ebenen gemacht. Auf der einen Ebene ist es eben Tao, der einerseits Tao, der seine Geschichte aufschreiben möchte und darüber aber auch mehr und mehr in Miriams Geschichte hineingerät. Und Miriam eben als die Erstfreundin, dann Ex-Freundin, die ihm das eigentlich untersagt, die ihm eigentlich sagt, ich möchte nicht, dass du über mich schreibst und über meinen Vater, der eben genauso früh verstorben ist wie Taus Vater. Und Tau macht das eben trotzdem und ist auf eine Weise damit ganz klar übergriffig. Aus einer anderen Hinsicht kann man aber auch sagen, wo hört eigentlich Taus Geschichte auf und wo fängt Miriams an? Also die beiden haben 10 Jahre miteinander verbracht. Kann man ab einem gewissen Punkt vielleicht diese beiden Leben gar nicht mehr, zumindest in dieser Lebensphase, gar nicht mehr voneinander trennen? Ist nicht vielleicht doch das Allermeiste, was in Miriams Leben in dieser Zeit passiert, auch Teil von Taus Leben geworden? Und wie kann Tau dann sein Leben schildern, ohne dabei auch mit über Miriam sprechen zu müssen? Und ich will aber nicht sagen, und deswegen hat jetzt Tau Recht oder deswegen hat jetzt Miriam Recht, sondern ich versuche einfach das Dilemma davon darzustellen, bei denen irgendwie beide tatsächlich, finde ich, eine Position vertreten, die ich vollkommen nachvollziehen kann. Auf eine ähnliche Art und Weise geht es dann um Indonesien einerseits, aber andererseits auch um Hongkong und um die jüngere Geschichte von Hongkong und um die Frage, wer das eigentlich schildern kann und soll und darf. Und dort ist es eben so, dass auf der einen Seite Tau darüber schreibt und auf der anderen Seite ein guter Freund von ihm, Micha, der weiß ist und keinerlei persönlichen familiären Verbindungen zu Hongkong hat, aber das einfach irgendwo spannend findet und dann eben anfängt darüber zu schreiben. Also er schreibt ein Hörspiel daraus oder ein Hörspiel ist das. Und man da ja eben die klassische Frage stellen könnte, wo fängt da jetzt die Cultural Appropriation an? Darf Micha das überhaupt? Und so weiter. Und es gibt dann im Roman eben auch so ein Wechselspiel. Also Micha schreibt darüber und was er darüber schreibt, also über Hongkong, wird dann auch wird im Roman auch wiedergegeben und es hat eben Verfälschung, Romantisierung, Exotisierung in diesen Passagen drin, die Tau auch benennt. Und gleichzeitig ist es so, dass Michas Schreibweise Tau dazu eigentlich erst animieren, schreibend auf Hongkong zuzugehen und sich dorthin zu bewegen. Und das heißt, es ist eine Art von Dialog, die dort entsteht. Und wenn man auch da jetzt so eine Art Dilemma eben sehen möchte, kann man halt auch sagen, naja, vielleicht geht es ja nicht darum, wer da etwas schreiben darf, sondern wer etwas schreiben soll. Vielleicht sollte man die Frage eben eher so stellen. Und vielleicht sollte man nicht nur fragen, wer, sondern auch wie. Also wie soll wer über was schreiben? Und wenn man halt auf die Art und Weise darüber nachdenkt, kommt man vielleicht weiter, wenn man dann erkennt, dass es vielleicht sogar gar nicht schlecht ist, wenn Micha über Hongkong schreibt. Nur würde er dabei eben dann so tun oder tut Micha dabei so, als wenn er keinen Anteil an dieser Geschichte hätte. Und wenn man eben über Hongkong nachdenkt, finde ich, sollte man aus westlicher Sicht immer mit dazu sagen, dass das allgemeine Wahlrecht, bevor es von der kommunistischen Partei Chinas nicht gewährt worden ist, 150 Jahre lang von Großbritannien nicht gewährt worden ist. Und auf ähnliche Art und Weise kann man viele postkoloniale Konstellationen anders beleuchten, indem man eben jeweils den westlichen Anteil daran mit betont. Also beispielsweise, wenn man aus deutscher Sicht über die kommunistische Partei Chinas schreibt und spricht, wird, finde ich, sehr selten mitgedacht und sehr selten mitkommuniziert, wie diese Partei eigentlich gegründet worden ist und welchen Anteil deutsche Kolonien daran hatten, dass diese Partei gegründet worden ist. Auf eine ähnliche Art und Weise ist auch der Umstand, dass über Indonesien so wenig hier gewusst wird und so wenig, also über Bali als Urlaubsdestination hinaus über Indonesien gesprochen wird, gibt es, finde ich, sehr wenig Bereitschaft, sich zu fragen, warum wird so wenig über Indonesien gesprochen und gewusst, wenn man gleichzeitig bedenkt, dass in den 50er, 60er, 70er Jahren, 70er dann nicht mehr eben, aber in den 50er und 60er Jahren Indonesien eine sehr, sehr zentrale Rolle in der Bewegung der blockfreien Staaten, aber davor noch in der antikolonialen Bewegung hatte und sehr viel mehr im Zentrum stand als beispielsweise Vietnam in der westlichen und der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn man sich eben fragt, warum hat sich das verändert, käme man eigentlich auf sehr, sehr wichtige aber eine sehr wichtige, was soll ich sagen, Man würde darauf kommen, dass der Westen sehr erfolgreich dafür gesorgt hat, dass Indonesien nicht mehr im Zentrum steht, dass diejenigen Akteure, die damals in der Bandung-Bewegung mit aktiv waren, dann nicht mehr aktiv waren, weil sie weggeputscht worden sind mit westlicher Unterstützung. Und man würde vielleicht auch darauf kommen, dass Jakarta irgendwann zu einem Schlagwort, zu einem, heute würde man sagen, unter dem Begriff Jakarta hat man irgendwann eine bestimmte Art und Weise verstanden, wie antikoloniale Bewegungen zur Seite gedrängt werden können und niedergeschlagen werden können. Also, dass ich hier gerade versuche, sehr kurz darzustellen, wird bei Reibruck sehr gut dargestellt, aber insbesondere auch bei Vincent Bevins, die darüber geschrieben haben, was für mich wirklich absolut augenöffnend war.
Wie sah für dich, ich habe mir auch überlegt, ob ich für die Folge auch so eine Art Literaturverzeichnis mache oder halt irgendwie Sachen, wo man nochmal nachlesen kann, aber wie hat es auch für dich überhaupt angefangen, dich auf einer historischen Ebene damit auseinanderzusetzen, weil ich auch wenig Zugang zu indonesischer Geschichte hatte, beziehungsweise habe, also ich habe jetzt das Gefühl, ich habe schon mehr gelesen, aber es ist natürlich was anderes, wenn man in Deutschland zur Schule geht, man lernt was über die deutsche Geschichte, man lernt vielleicht auch in Englisch oder in Französisch noch andere Dinge, aber Indonesien liegt ja auch einfach sehr weit weg und dadurch verliert sich quasi auch so ein bisschen, dass man Sachen mitbekommt, aber wie hat für dich diese Auseinandersetzung angefangen oder wann hast du damit angefangen?
Naja, also ich habe eine deutsche Bildungsbiografie und entsprechend habe ich erstmal sämtliche blinden Flecke mitgenommen, die es eben hier gibt.
Aber ich meine, also wo hat es für dich angefangen, dass du dieses chinesisch-indonesisch Sein als politisch begriffen hast? Weil ich denke, das sind ja, also ja. Ich denke, das sind ja verschiedene Fragen. Also ich glaube, einerseits gibt es ja irgendwie, also gab es bei mir zumindest auch einen Punkt, wo ich diese Ambivalenz zwischen irgendwie habe ich eine chinesische Familie und irgendwie verstehe ich das auch, aber trotzdem, wenn mich Leute fragen, sage ich, meine Mutter kommt aus Indonesien und dann nicken die Leute oder sie sagen, ich habe aber indonesische Freunde und irgendwie siehst du nicht ganz so aus und ich kann diese Frage aber gar nicht beantworten. Ich bin klein, ich bin in der Grundschule. Das ist ja der erste Schritt überhaupt, zu verstehen, welche Komplexität hat meine Identität und dann nachher auch noch zu verstehen, welche politische Dimension hat dieses chinesisch-indonesisch Sein.
Ich glaube, es kam schrittweise, weil ich bestimmte Dinge schon mitbekommen habe, so bestimmte Bücher rumlagen, in die ich mal irgendwie reingeguckt habe, die ich noch nicht ganz verstanden habe, die ich dann, je älter ich wurde, dann doch mal angelesen habe, mich erschreckt habe. Ich erinnere mich an dieses, hole ich jetzt nicht, es liegt da oben, so ein braunes Buch von Amnesty International 1977. Da gab es die Lager immer noch auf Buru, wo immer noch die Gefangenen, die politischen Gefangenen inhaftiert waren und auf ihren Prozess gewartet haben, der dann niemals gekommen ist.
Möchtest du mal erläutern, welche Gefangenen quasi?
Ja, also Buru war eine Gefangeneninsel, die angelegt worden ist nach dem Putsch von Suharto. Suharto ist der Diktator, der mit westlicher Unterstützung gegen Sukarno, dem ersten Präsidenten der Republik Indonesien, geputscht hat. Und bei diesem Putsch gab es ein riesiges Massaker, ein riesiges Blutbad. In Teilen der Forschung wird das Genozid genannt, in anderen Teilen der Forschung wird der Genozidbegriff hier abgelehnt, was aber hauptsächlich definitorische Gründe hat, müssen wir jetzt nicht reingehen. Man vermutet, dass mindestens 500.000 bis 3 Millionen Menschen umgebracht worden sind in der Zeit nach dem Putsch, aber so genau kann man das nicht sagen, weil diese Verbrechen nie aufgeklärt worden sind, weil die Täterinnen und Täter einfach nie zur Rechenschaft gezogen worden sind. Die waren quasi erfolgreich mit dem, was sie gemacht haben.
Ja, vielleicht können wir hier nochmal auf die Rolle, was war die Rolle der chinesischen Minderheit in dieser Zeit?
Das ist eine gute Frage. Ich bin immer noch dabei, Forschungsliteratur zu wälzen und auch Literatur, also erzählende Literatur darüber zu lesen und bin immer noch nicht ganz, ganz schlau daraus geworden, weil die chinesische Minderheit eigentlich so ein bisschen für jeweils das verantwortlich gemacht worden ist, was man halt gerade brennend als das Problem des Tages gesehen hat. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber sie wurden teilweise als Kapitalisten, Spekulanten verfolgt, die quasi, also beispielsweise vor allem Ende der 90er Jahre war das ein Thema, als Indonesien in die Wirtschaftskrise gerutscht ist, hat man die chinesische Minderheit als eben, ja, Kapitalisten eigentlich gebrandmarkt, die für die gestiegenen Nahrungsmittelpreise verantwortlich wären, einfach weil die chinesische Minderheit stark vertreten war im Einzelhandel und dadurch sozusagen die sichtbare Fläche oder die sichtbaren Vertreter der wirtschaftlichen Prozesse waren, kann man sagen. Auch wenn sie daran keine Schuld getragen haben oder nicht mehr Schuld als alle anderen auch. Beziehungsweise das ist auch ein quatschiger Satz. Keine Ahnung, wer daran genau Schuld gehabt hat an dieser wirtschaftlichen Krise. Also es gibt, da kann man sich einlesen, das Suharto-Regime hat sicherlich sehr viel Schuld daran getragen.
Ja, vielleicht können wir einfach festhalten, also eben quasi so ein Sündenbock für verschiedene Sachen, dass es eben Ausschreitungen gab.
Naja, 65, 66 war es eben nochmal anders, weil ich habe eigentlich gerade versucht, darauf abzuheben, dass es eigentlich auch ein bisschen lustig ist, zu sehen, dass sie auf der einen Seite eben als Kapitalisten gesehen worden sind, als Verantwortliche für wirtschaftliche Zusammenhänge und auf der anderen Seite als dem Kommunismus nah und als potenziell kommunistisch. In der Forschungsliteratur liest man sehr viel darüber, dass 65, 66 vor allem politische Gewalt gegen die kommunistische Partei und Mitglieder oder auch einfach nur Verdächtige, also irgendwie verdächtig dem Kommunismus nahezustehen, dass diese Menschen verfolgt worden seien. Wenn ich aber Menschen frage, die diese Zeit erlebt haben und frage, was haben denn die Leute geschrien auf der Straße? Haben die geschrien, Kommunisten, wir bringen euch um, oder haben die geschrien, Chinesen, wir bringen euch um? Dann höre ich immer nur, nein, die haben Chinesen geschrieben, die haben China, China gerufen. Und China ist auf Indonesisch ein Schimpfwort für die chinesische Minderheit. Ich finde es in dem Fall hochgradig komplex, aber festhalten kann man einfach, dass die chinesische Minderheit immer wieder Verfolgung erlebt hat und mal stärker, mal weniger stark, das war in Wellen. Also Suharto hat die Verfolgung der chinesischen Minderheit nicht erfunden. Die gab es davor auch schon, auch Sukarno hat Gesetze gegen die chinesische Minderheit erlassen. Die waren nur weitaus, also halt, die Verfolgung war überhaupt nicht so stark und Sukarno war auch bemüht um einen Ausgleich zwischen Nationalisten, Kommunisten und Religiösen. Und wichtig zu betonen ist auch da wieder, die chinesische Minderheit ist auch schon in der Kolonialzeit verfolgt worden von der VOC, der holländischen, dem holländischen Unternehmen, das den Kolonialismus in Indonesien betrieben hat. Und von deutscher Seite wird dann eben schnell verstanden, ah ja, okay, das ist ein Thema, das die Holländer aufarbeiten dürfen. Und was auf deutscher Seite selten gesehen wird, ist, dass die VOC war die erste Aktiengesellschaft der Welt. Die hat die frei handelbare Aktie erfunden. Das heißt, erstmal hat sie Kapital akkumuliert, das eben nicht einfach nur aus Holland kam, sondern es kam natürlich auch aus Deutschland. Aber wichtiger noch, die Leute, die für die VOC gearbeitet haben, kamen nicht nur aus Holland. Und die größte Gruppe der ausländischen, wenn man so will, Fachkräfte, die für die VOC nach Indonesien gegangen sind und dort eben geraubt, gemordet, unterdrückt haben, waren Deutsche. Und das größte Massaker in dieser Zeit an der chinesischen Minderheit ist 1740 passiert, der sogenannte Chinesenmord. Und da gibt es eine sehr schlimme, auch mit Vorsicht zu genießende Darstellung, weil die einfach sehr, aus einer verzerrten Perspektive heraus geschildert ist, aber die Brutalität kommt da trotzdem sehr gut raus. Und das ist von einem Deutschen geschildert worden, der an diesen Morden aktiv teilgenommen hat und auch beschreibt, wie er, dass es ihm irgendwann egal war, ob er da jetzt einen Hund erschießt oder einen Chinesen. Und er beschreibt irgendwann, wie die Kanäle voll sind mit Körpern der chinesischen Minderheit, wie sie in die Krankenhäuser gehen und morden, wie sie einfach ein einziges Blutbad anrichten.
Genau, also Ja, also es gibt einfach, ich denke, ich werde wahrscheinlich für die Folge jetzt auch nochmal irgendwie was nochmal vorher einsprechen, weil ich glaube, wenn man uns jetzt einfach nur
Ja.
so folgt, ich glaube, ist
Ich
das.
glaube, wir sind zu hoch eingestiegen, tut mir leid. Ich bin auch
Es ist
nicht ganz darauf
schwierig.
vorbereitet
Nein,
gewesen,
nein,
diese
alles
Dinge
gut.
im
Genau, ich
Kontext
glaube, ich wollte,
darzustellen.
genau, zusammenfassend einfach, also es gab einfach verschiedene Gewaltausschreitungen gegenüber der chinesischen Minderheit, auch in verschiedenen Kontexten, das hast du jetzt ja gerade gesagt, was ich eben auch unter Suharto in der, also unter Suharto gab es auch diese Schulschließungen, also chinesische Schulen wurden geschlossen, das heißt, genau, man konnte die chinesische Sprache nicht mehr lernen, nicht mehr vertiefen, vielleicht nur noch sprechen, nicht mehr schreiben. Und die Namen wurden auch geändert. Und das trägt ja auch dazu bei, dass sich eben eine Community weniger verständigen kann. Oder also es ist meiner Familie auch so, dass meine Urgroßeltern dann Mandarin gesprochen haben und dann Indonesisch gelernt haben. Und meine Großmutter kann das dann noch, mein Opa nicht. Und meine Mutter konnte dann nur noch Indonesisch, aber ein bisschen Mandarin verstehen. Also so, und ich kann Deutsch und vielleicht ein bisschen Indonesisch verstehen. Also dieser Sprachbruch zieht sich auch so durch die Generation. Genau. Vielleicht können wir übergehen zu auch dem Thema Sprache und Erinnerung. Also du hast jetzt gesagt, oder genau, ich versuche, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen, woher dieses Bedürfnis kommt, darüber zu schreiben. Und von dem, was du gesagt hast, war es jetzt auch eine innere Notwendigkeit. Also man könnte ja auch sagen, man hat vielleicht den Wunsch, irgendwie für die nachkommenden Generationen das aufzuarbeiten, aber es klang jetzt so, als wäre das vor allem irgendwie aus einer persönlichen Notwendigkeit. Liegt das richtig? Oder wie würdest du das begründen irgendwie?
Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was die Überlegung dahinter war, weil es keine Überlegung war. Ich habe geschrieben und beim Schreiben ist es mir immer wichtig, erstmal offen in einen Text reinzugehen und zu schauen, was dann passiert. Und dann mit dem, was da passiert ist, eine Erzählung zu bauen. Also quasi die Schwingung zwischen Experiment und Planung ist für mein Schreiben. Ja, zentral eigentlich. Und bei diesem Experiment war es eben so, dass immer wieder plötzlich Indonesien da ins Manuskript rein gekommen ist und meine Ge Elemente meiner Familiengeschichte reingekommen sind. Und dann habe ich gemerkt, da ist irgendwas, dem ich nachgehen möchte. Und nachdem ich dann eben literarisch einfach, also quasi umgegangen bin mit Erinnerungen, mit Versatzstücken von Dingen, die ich wusste, habe ich irgendwann halt versucht, das mit Recherche zu untermauern, weil ich eben auch nicht im luftleeren Raum dann eben rumjonglieren wollte. Und seitdem bin ich da halt einfach in so einem Recherchelabyrinth gelandet, aus dem ich immer noch nicht rausgefunden habe. Also das Gerät hier, auf dem wir gerade aufnehmen, das steht, also weil ich hier gerade das auf dem Schreibtischschema hatte, auch schon wieder auf so einem Bücherstapel von lauter Sachen, an denen ich gerade arbeite. Und regelmäßig denke ich, boah, jetzt will ich endlich mal mit diesem Thema abschließen, was anderes machen, weil es ist auch eine Belastung und das ist auch naja, man könnte über andere Dinge freier schreiben, weil man da eben nicht so viel Historisches, Persönliches und Eigenes mit hineinnehmen müsste. Aber dann lässt es mich eben doch wieder nicht los.
Ja, ich finde das auch immer so eine Frage. Ich glaube, ich hatte das Ronja Uthmann auch schon mal gefragt. Und natürlich in der Literatur, also in der literaturwissenschaftlichen Forschung hat man dann sowas wie transnationales Erinnern und dann werden da bestimmte Werke aufgezeichnet. Aber klar, als Autorperspektive ist es ganz anders, glaube ich. Ich fand auch sehr interessant, dass in dem Buch ging es auch darum, dass Alex Vater anfängt zu träumen und für mich dann auch so ein bisschen die Frage, sich zu erinnern. Und für mich oder sich mit den Träumen dann erinnert, wo für mich dann auch die Frage aufkam, wer kann überhaupt erinnern oder wer hat die Zeit oder den Kopf dafür, sich zu erinnern? Weil ich den Eindruck habe, dass jetzt auch viel Literatur eben kommt von Kindern, von Personen, die nach Deutschland migriert sind und während die migrierte Generation halt irgendwie noch arbeiten musste oder sich halt über Wasser halten musste, können jetzt die Kinder auch darüber nachdenken und irgendwie erinnern.
Ja, ich glaube, das ist so. Also es ist natürlich auch ein ja, also es gibt ja diese Stimmen, die manchmal sagen, ja, diese ganzen migrantischen Stoffe, die jetzt da irgendwie in der Literatur sind, das ist ja auch irgendwie eine Mode. Und das ist halt lustig, weil das eben eine sehr weiße Perspektive ist, die eben überhaupt nicht einrechnet, dass es eben eine Zeit lang gedauert hat, zwischen der Einwanderung von Menschen und dem Moment, wo sie selbst beziehungsweise eher ihre Nachkommen ein Bildungsniveau und eine gesellschaftliche Etablierung erreicht haben, dass sie in einer bestimmten Art und Weise über ihren Hintergrund sprechen können. Und entsprechend ist es eben einfach keine Mode, sondern Geschichte, die sie da ereignet. Und hoffentlich wird sich das auch nicht mehr ändern, wie eine kurzlebige Mode, die einfach wieder weg ist, sondern hoffentlich wird es einfach irgendwann selbstverständlich dazugehören, dass Deutschland sich selbst als ein nicht nur weißes Land begreift, in dem eben nicht nur weiße Menschen über ihre nicht nur weißen Familien schreiben können und das ganz normal ist.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also das ein Trend würde ja voraussetzen, dass die Leute, die diese Bücher schreiben, auch irgendwie wieder gehen oder vielleicht auch über andere Sachen schreiben, to be honest. Also ich glaube, ich habe auch manchmal das Gefühl oder ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich, wenn ich eine Person, die Bücher schreibt oder irgendwie in der Öffentlichkeit tätig ist, dass wenn ich geschaut habe, was für Bücher schon veröffentlicht worden sind, dass ich auch fast schon geschaut habe, oh, kann ich was in meinem Podcast benutzen? Wo ist die Geschichte mit der Migrationsbiografie? Aber das muss man ja nicht offenlegen. Aber es gehört trotzdem zum Leben dazu. Also eigentlich wäre ja die Hoffnung, dass es einfach, dass diese Menschen da sind und dass sie weiterschreiben und dass diese Erfahrungen sich eben im Schreiben auch widerspiegeln, was sehr viel Sinn macht.
Ja, beziehungsweise, dass wir vielleicht auch einfach Texte, in denen Migrationsgeschichten vorkommen, nicht zwangsläufig als Texte lesen, die sich um Migrationsgeschichten drehen. Mhm. Also beispielsweise, wenn jetzt eben ein beliebiger Roman über eine beliebige Familie und ein beliebiges Problem in dieser Familie also sich dreht, dass es dann vielleicht irrelevant ist, ob dieses Figurenpersonal in dem Roman jetzt eben weiß oder nicht weiß ist, sondern ob dort eine Migrationsgeschichte von Niedersachsen nach Hessen, ob das nicht über Niedersachsen sprechen, aber eben stattfindet oder ob diese Migrationsgeschichte eben weiter in der Welt aufgespannt ist.
Von Niedersachsen nach Hessen. Ja.
Soll es ergeben. Also das ist so exotisch.
Ja. Solche außergewöhnlichen Geschichten. Ja. Ich habe noch eine Frage zu der Form von dem Roman, weil mich das beim Lesen so ein bisschen, ich bin leider ein bisschen anfällig für TikTok die Tage. Und mich hat das so ein bisschen tatsächlich daran erinnert, also man hat quasi eine Erinnerungsebene oder eine Handlungsebene und dann gibt es einen Absatz und dann ist man woanders. Und dann kommt man dann wieder zurück zu der davor und dann ist man mal wieder woanders. Und wie kam das zustande? Hat sich das einfach ergeben beim Schreiben oder hast du systematisch irgendwie erstmal eine Geschichte geschrieben und das dann zusammengepuzzelt? Das interessiert mich auch.
Ich habe von vornherein achronologisch geschrieben und in dieser Montagetechnik. Ich habe die, glaube ich, auf den ersten 20 Seiten einmal umsortiert, aber das war nicht so, dass es quasi chronologisch geschrieben gewesen wäre und dann habe ich es achronologisch angeordnet, sondern das war von vornherein achronologisch angeordnet und dann habe ich es aber noch achronologischer oder anders achronologisch sortiert. Und als ich das einmal hatte auf diesen ersten Seiten, habe ich gemerkt, so will ich es haben und dann habe ich den Rest so geschrieben. Mit einer Ausnahme, und zwar Kapitel 3, gab es schon als Kurzgeschichte, die man auch nachlesen kann, die ist im Internet, die ist auf dem Sokamp-Blog, also im Logbuch Sokamp. Und die hat dort noch ein anderes Ende. Und ja doch, die hat ein anderes Ende vor allem. Und das habe ich, diese Kurzgeschichte habe ich dann irgendwann reingesetzt, weil ich gemerkt habe, dass das ist jetzt die Art und Weise, wie Tau schreibt. Also das muss man einmal kurz erklären. Es klingt, finde ich, immer komplizierter, wenn man drüber spricht, als wenn man es liest, hoffe ich zumindest. Weil im Text war mir das irgendwann vollkommen klar, dass die Art und Weise, in der ich über meine, die Art und Weise, in der ich mit meiner Familiengeschichte umgegangen bin, dass ich diese Art und Weise eben auch Tau habe mitgeben müssen. Also ich habe nicht einfach meine Familiengeschichte aufgeschrieben, sondern ich habe Elemente davon genommen und sie in Literatur verarbeitet und Dinge hinzuerfunden, Dinge weggelassen und ich habe mir ein Alter Ego gesucht, den ich alles habe erleben lassen und beobachten lassen und denken lassen.
Aber es ist tatsächlich auch ein Alter Ego, der selber ein Alter Ego hat, oder?
Also genau, darum geht es.
Und Tau hat nochmal Alex.
Also ich habe tatsächlich diese Distanz gebraucht. Ich konnte nicht direkt über mich und über meine Familie schreiben. Ich musste einen Schritt zurücktreten. Und als ich dann eben das gemacht hatte und mir meinen Tau erschrieben hatte und überlegt habe, wie geht es Tau mit seiner Familiengeschichte um, habe ich halt gedacht, naja, der muss genauso damit umgehen, wie ich damit umgehe. Er braucht auch sein alter Ego. Und deswegen hat eben Tau sich sein Alex erfunden. Das ist seine Figur, mit der er dann seine Geschichte erzählt. Und in dem der Roman dann auch das Nebeneinander von Taus unmittelbarem Erleben und Taus literarischer Verarbeitung davon nebeneinander stellt. Das war so nicht geplant, aber das macht der Roman jetzt letztendlich, zeigt der Roman eigentlich auch, wie ich gearbeitet habe. Es ist auf eine Art und Weise eine metafiktionale Transparenz, die da hergestellt wird. Und indem ich aber auch zeige, dass diese Diskrepanzen immer wieder da sind zwischen Tau und Alex, dass die Biografien nicht ganz deckungsgleich sind, die Orte nicht ganz deckungsgleich, die Jahreszahlen nicht ganz deckungsgleich, dass die Geschichte aber trotzdem immer die gleiche ist, dass die Essenz trotzdem da ist und das ist halt tatsächlich so eine Plattitüde, die man häufig vor sich herträgt, die aber, finde ich, am Ende doch immer noch komplizierter, schwieriger, fast schon, ja, man würde schon sagen, ja, geheimnisvoller ist als zumindest ich es manchmal verstehe, aber auf eine Weise ist es so, Literatur oder Fiktion erfindet eben, lügt, um die Wahrheit zu sagen. Und dieses Paradox, ja, es ist ein ganz, überhaupt nichts Neues, das zu formulieren, aber es wirklich zu denken und wirklich zu beobachten, finde ich für mich jedes Mal immer noch herausfordernd und wüsste immer noch nicht, wie man erzählt, ohne in dieses Paradox hineinzutreten.
Ich fand den Begriff metafiktionale Transparenz jetzt sehr schön. Und ich finde, das sieht man auch sehr gut an Stellen, wo Tau quasi seiner Mutter das Manuskript mit Alex vorlegt und sieht dann, also er hat eben Sachen erfunden, er hat Sachen abgeändert oder er wusste Sachen vielleicht auch nicht und die Mutter sagt dann, nein, das hast du vergessen, aber sie sagt zu Dingen, die er geändert hat, dann doch nichts, also lässt irgendwie Sachen so stehen. Und genau das ist ja dieser Aushandlungsprozess von, wenn ich nicht nur über meine eigenen Erinnerungen schreibe, oder Erinnerung an sich ist ja auch sehr flüchtig, also dass man eben zur Stabilisierung von Erinnerungen ja meistens dann auch irgendwie mit anderen Leuten spricht, die dabei waren, aber dass es dann auch diesen Aushandlungsprozess gibt von, was denke ich, wie die Geschichte gelaufen ist und was denkt die andere Person. Und ich und Mütter haben aber immer auch so ein bisschen so eine Autoritätsrolle in dieser
Oh
Erinnerung.
ja, natürlich.
Genau. Wie ging es dir mit Sprachen? Ich habe das richtig auf dem Schirm, dass du auch nicht Indonesisch gelernt hast, als du klein warst. Oder vielleicht in Bruchstücken.
Also ich habe es nicht so gelernt, als dass ich es sprechen könnte, aber es gibt, wie soll ich sagen,
Eine Vertrautheit.
ja, eine Vertrautheit und auch da ist so eine seltsame Tiefenstruktur im Kopf. Also die Sprache ist irgendwie da, aber ich habe sie nicht gelernt. Aber
Ja.
irgendwas ist da. Und auch jedes Mal, wenn ich in Indonesien bin, lerne ich über diese Wochen, die ich da bin, quasi immer wieder mehr und kann dann auch irgendwann mitsprechen und verstehe rudimentär, also nicht mitsprechen, dass ich jetzt wirklich diskutieren und mich über komplexe Dinge unterhalten könnte, aber ich kann schon ein paar Sachen fragen und ein paar Sachen sagen. Und ich verstehe dann auch plötzlich rudimentär irgendwelche Unterhaltungen und die Art und Weise, wie dieses Lernen jedes Mal abläuft, legt schon nahe, dass da irgendwas irgendwie in den mitgehörten Telefonaten, in den Diskussionen, bei denen man eben als kleines Kind dabei saß, dass sich da irgendwas eingeschliffen hat, was da ist und was irgendwie abrufbar ist, nur halt nicht so, dass man eben zack, plötzlich die Zeitung lesen könnte.
Ich glaube, das geht mir sehr ähnlich. Ich fand auch spannend, ja.
Vielleicht um auf diesen Umstand noch oder um den zu erklären. Also auf der einen Seite, also ich weiß, es gibt Familien, indonesisch-chinesische Familien, in denen weiterhin Chinesisch gesprochen wurde, obwohl das Chinesische zumindest aus der Öffentlichkeit verbannt worden ist. In meiner Familie, naja, ist irgendwann ist zu der politischen Situation noch eine große Zerrüttung innerhalb der Familie hinzugekommen, sodass irgendwann auch sozusagen die ja, dass Vater, Mutter nicht mehr die Rolle haben spielen können in der Kulturvermittlung, sodass das Chinesische irgendwann eben erodiert ist. Und mir hat man dann, so verstehe ich das zumindest, heute Indonesisch nicht mehr beigebracht, weil es letztendlich die Sprache war, naja, die Sprache eines Landes, in dem man uns nicht haben wollte zu dem Zeitpunkt. Und rückblickend, naja, bedauere ich das trotzdem sehr, dass ich diese Sprache nicht gelernt habe, weil es eben jetzt den Kontakt natürlich zu meiner Familie total erschwert. Also es klappt immer irgendwie mit, also wenn der Raum voll ist mit den verschiedenen Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels und so weiter. Immer kann irgendwer ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch und ich dann noch irgendwie 3,5 Brocken Indonesisch und dann kann man sich irgendwie verständigen, auch über kompliziertere Sachen. Aber es erschwert schon den Kontakt.
Total, also ich dachte mir das auch, also allein mit dem, also mit Sprachbarrieren und auch Zugang zu Büchern auch so ein bisschen. Also als ich jetzt, ich hatte nämlich in Leipzig dann angefangen mir zu gucken, was gibt es für Bücher überhaupt in der Uni, bin in der Albertina im offenen Magazin und habe dann so ein paar Sachen gefunden. Aber als ich in Cambridge war, gab es auch, du hattest mich, glaube ich, zum Beispiel auf ein Buch hingewiesen, das ich in Leipzig halt nicht gefunden habe und das ich dann in Cambridge ausleihen konnte. Wo dann wo ich quasi erst in einem anderen Land sein musste, um diese Bücher lesen zu können, aber auch auf einer anderen Sprache. Und ähnlich, als ich jetzt in Indonesien war im Sommer, genau, bei mir ist es so, dass ich schon, als ich klein war, Indonesisch konnte, und dann ist es aufgrund eines Umstandes eben dazu gekommen, dass ich die Sprache verloren habe, dass es aber so eine unglaubliche Vertrautheit gibt, weil ich sie halt eben dann sehr viel gehört habe, als ich klein war, dann immer weniger, weil meiner Mutter auf Deutsch spreche. Und als ich dann in Indonesien war, habe ich eben auch meinen Großeltern, also mein Opa kann auch ein bisschen Deutsch und auch Englisch. Und dann haben wir auch, anfangs hat er, glaube ich, sogar Deutsch mit mir dann gesprochen und ich habe irgendwie auf, weiß ich nicht, auf was ich geantwortet habe, aber dann irgendwann war es nur noch Indonesisch. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ich habe die Sachen verstanden, aber manchmal dann vielleicht nicht ganz. Also manchmal war meine Mama dann dabei und hat dann gesagt, hast du das gerade verstanden? Dann habe ich erklärt, was ich glaube, verstanden zu haben, hat sie das nochmal so ein bisschen korrigiert. Genau, aber natürlich erschwert es irgendwie den Zugang zu diesen Erinnerungen auch, weil die dadurch ja auch verfälscht werden, also durch dieses mit Händen und Füßen und Sprachen und ja. Genau. Ja, ich glaube, eigentlich könnten wir noch über ganz viele Sachen reden, aber ich glaube, ich würde dazu übergehen zu fragen, wie es jetzt für dich weitergeht. Du hast gesagt, du lässt der Stoff lässt dich nicht los. Eigentlich würdest du gerne nochmal über andere Sachen schreiben, aber irgendwie bist du noch nicht an dem Punkt. Vielleicht, wenn du magst, kannst du erzählen, was für Projekte noch kommen oder auch von dem Theaterstück, wenn du möchtest. Oder wie du dich jetzt weiter mit dem Stoff beschäftigst oder wie es für dich genau weitergeht.
Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig beantworten. Ich suche gerade nach einer Form. Also ich sitze gerade an einem Projekt, habe ungefähr den Rahmen. Also ich weiß, dass ich für einen bestimmten Tag eine Lesung vorbereite mit einem Text, den ich eben dafür schreibe. Und dieses Dokument habe ich jetzt schon in unendlich vielen Varianten abgespeichert, in denen nie mehr als der erste Absatz steht. Also ich suche einfach nach einer Sprache gerade, in der ich anfangen kann, ansetzen kann. Und da geht es für mich hauptsächlich eigentlich darum, wie kann ich aus dieser Exotisierungsfalle ausbrechen? Also wie kann ich über Indonesien, über Kolonialismus sprechen, ohne dass bei den RezipientInnen sofort die Schublade aufgeht, ah ja, das spielt da drüben und das ist die Geschichte von Betroffenen, die vielleicht hier versprengt leben. Aber es ist deren Geschichte. Und ah ja, Thailand war auch mal interessant im Urlaub und so. Ne? Also dass diese Assoziationen immer sofort kommen.
Ja,
Also
das.
wie kann ich darüber sprechen und ein deutsches LeserInnenhirn dazu bringen, das als die eigene Geschichte zu begreifen, weil es ist die eigene Geschichte. Weil der Kolonialismus besteht ja nicht nur aus Ländern, die kolonisiert worden sind, da ist ja noch irgendwer hingegangen. Und diese Denkrichtung, diese Bereitschaft fehlt mir häufig. Und ich weiß noch nicht, wie ich sprechen soll, also ich habe schon Texte geschrieben, bei denen ich genau das gesagt habe, bei dem ich genau sage, das ist eure Geschichte, nehmt es bitte als eure Geschichte an. Das ist nicht nur meine Geschichte, oder die Geschichte von ein paar Nicht-Weißen, die ihr jetzt vielleicht irgendwie auch mal hier willkommen heißen wollt, die ihr irgendwie, deren Geschichten ihr auch mal hören wollt. Und das kann man dann sich irgendwie wenn man will, mal anhören oder so, sondern begreift es als eure Geschichte, euer koloniales Erbe. Und bei denen, die da zuhören, kommt da trotzdem nur an, ah ja, Indonesien, interessant, habe ich ja gar nicht gewusst. Aber das ist ja gut, dass du mal deine Geschichte erzählst. Weil ich mir denke, nein, das ist eure Geschichte. Es ist nicht nur meine.
Das fand ich eh interessant mit der Rezeption. Also man kann deinen Roman ja auch auf verschiedene Weisen lesen. Also man kann es ja auch, man kann, weiß ich nicht, vielleicht auch nur den, eine Beziehung geht die Brüche, den Aspekt für sich rausgreifen oder eben diese Vater-Sohn-Beziehung sich anschauen. Oder eben auch sich das anschauen, was wird hier zu indonesischer Geschichte erzählt, aber eben auch natürlich aus so einer Perspektive von einem Protagonisten, der eben selber auch gerade lernt und schreibt und irgendwie jetzt nicht vor Ort irgendwie da war. Was hast du das Gefühl, wurde bei Veranstaltungen oder in Rezensionen vor allem rausgegriffen? Also hast du das Gefühl, es gab irgendwie einen Fokus auf einer bestimmten Sache oder hättest du so gewünscht, dass bestimmte Aspekte mehr rezipiert worden wären?
Also ich habe bei Tau diese ganze postkoloniale Folie immer im Hintergrund gehabt der Erzählung. Und im Vordergrund standen für mich die Figuren und ihre Geschichte. Und ich dachte halt, indem ich bestimmte historische Fakten einfach einstreue, aber sie nicht erkläre, dass dadurch sich Fragen stellen und dass Menschen darüber stolpern, sagen, huch, das weiß ich ja gar nicht, und dann anfangen zu googeln. Und ich glaube, das hat nicht immer funktioniert, tatsächlich, weil ich dort eigentlich auf eine Art und Weise Literatur zu schreiben vertraut habe, die funktioniert, solange wir über weitgehend dasselbe Wissen vertrauen. Aber sobald dieses Wissen eben nicht mehr gleich verteilt ist, beziehungsweise sobald es auch einen Verdrängungsmechanismus gibt, funktioniert das nicht mehr über Andeutung. Es gab eine Laudatio von Hubert Spiegel beim Förderpreis vom Land NRW, wo er plötzlich sehr, sehr ausführlich darauf eingegangen ist. Und da war ich erstmal total von der Rolle und bin hinterher zu ihm hingegangen, habe mich sehr bedankt, also natürlich für verschiedene Dinge, aber eben vor allem dafür, dass er so sehr darauf zu sprechen gekommen ist, nachdem das eben davor eher weniger bis gar nicht der Fall war. Und es stellte sich aber eben heraus, dass er einfach schon sensibilisiert war, weil er eine Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam gesehen hatte, die auch Revolusi hieß, tatsächlich wie das Buch von Rijbroek, was dann später rausgekommen ist. Und er hatte eben die indonesische Geschichte einfach schon mehr auf dem Schirm. Und ich merke einfach, dass, ja, mal optimistisch formuliert, man noch mehr Arbeit hineinstecken muss, um die europäische Kolonialgeschichte mehr zu Bewusstsein zu bringen und um mehr verständlich zu machen, dass diese Geschichten nicht irgendwelche exotischen Geschichten von irgendwelchen Menschen sind, die einen Asialaden haben um die Ecke, was ja auch mal interessant, sondern dass das einfach zur deutschen Geschichte mit dazugehört.
Ja, ich glaube, das, also ich habe mich da im Zuge von Cheddar Basays Kameradinnen viel beschäftigt mit so epistemischer Ungerechtigkeit, epistemischer Arroganz, also einfach diesen Zustand von, ich weiß etwas nicht oder ich trage vielleicht auch Schuld oder meine Vorfahren tragen Schuld. Also, dass es immer auch ein unangenehmer Zustand ist, den zu überwinden, dass man sich überhaupt darauf einlassen muss, sich neues Wissen anzueignen, was vielleicht nicht zu dem eigenen Selbstbild passt. Das finde ich super spannend. Aber ja, dann können wir hoffen, dass du vielleicht noch mehr Leute aufrüttelst mit deinen Texten oder irgendwie dazu verleitest, Dinge nachzulesen. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Vielseitig, der Literaturpodcast. Das Cover ist von Deborah Moldawski. Intro, Outro und Sounds von Thea Steimer. Host, Moderation, Schnitt und Produktion sind von mir, Michelle Schleimer. Gefördert wird der Podcast vom Fonds Soziokultur und dem Jugendstil Ideenfonds. Lasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da, das hilft dem Podcast enorm. Folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram unter vielseitig-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.